Wirkungen und Wirkungen als Anwältin. Da vis-à-vis sitzt Tinka Lazarevic. Ich bin der Duri Bonin und ich möchte kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast ja bei einem Klienten, der wegen häuslicher Gewalt, wegen relativ massiven Vorwürfen derzeit in Untersuchungshaft sitzt, hat man wie ein Vorgutachten gemacht.
Ja.
Yeah. Hat dann die gleiche Gutachterin, die das Vorgutachten gemacht hat, macht die jetzt auch das Gutachten? Oder ist es einfach eine Ad-hoc-Gefährlichkeitsbeurteilung gewesen?
Zuerst war eine Ad-hoc-Gefährlichkeitsbegutachtung, dann ist eine Gutachterin gekommen, ist dreimal vorbeigegangen.
Aber das ist, das eben, die Gutachterin ist nicht die gleiche Person wie, das, wie die Person, die das Vorgutachten geschrieben
es
hat.
Es gibt verschiedene Arten von Vorgutachten. Oder? Zuerst das Ad-hoc und das ist irgendwie nach 3 Wochen erstellt worden, rein aufgrund der Akten.
Also das ist eine Aktennotiz oder ein Abklärungsbericht gewesen.
Genau, und das ist aber nur aufgrund der Akten, da hat niemand mit ihm geredet. Und ja, wenn du natürlich nur die Akten anschaust, ja.
Ist das Ergebnis weniger erstaunlich.
Genau. Dann war sie dreimal bei ihm und hat dann kurz darauf aber ein kurz Vorabgutachten gemacht.
Also das ist ein Befundbericht, ja.
Ja, und der war negativ gewesen.
Also auch drinbleiben.
Ja, und jetzt geht es recht lang.
Aber jetzt ist das die gleiche Person?
Das ist die gleiche, ja.
Weil, oder, ich sehe folgendes Problem. Bei diesen Vorgutachten, Schnellgutachten, dort mangelt es ja eigentlich an den Grundlagen. Also um eine Prognose können erstellen, ob eine Person gefährlich ist oder nicht, braucht es vertiefte Abklärungen.
Ja.
Und wenn du natürlich nur Akten abstellst, wo halt ohne vertiefte Abklärung, eben zum Teil nicht einmal mit ihm redest, also ich meine, da kann man es eigentlich auch gerade bleiben lassen. Also mich dunkt es dann meistens, es ist so eine Delegation von der Staatsanwaltschaft an einen Gutachter, wo man, weißt, man hat ja dann aus der Erfahrung raus, ich meine jetzt deinen Klient, den könnte man glaube ich auch rauslassen, würde ich jetzt sagen. Und dann hängt es sehr darauf ab, welchen Staatsanwalt du hast. Also wenn du einen anderen Staatsanwalt hast, der ein bisschen risikofreudiger ist, würde man den rauslassen, wenn man findet, oh, ich weiss nicht, wenn der Gutachter oder wenn ZMG den rauslässt, opponiere ich nicht.
Mhm.
Das hat er, glaube ich, die Staatsanwältin in dem Fall schon gesagt. Aber selber will sie ihn nicht rauslassen.
Mhm.
Und dann delegiert man so quasi an die Befundberichte und so Zeug. Oder man sagt halt dem ZMG. Und das ZMG sagt dann, ja, wenn der Stier den nicht rauslässt, wieso sollen wir das machen?
Ja, und das ZMG sagt dann, aha, da ist ja noch ein Gutachten in Abklärung, also lassen wir ihn erst recht nicht raus, weil ja noch das Gutachten da ist.
Mhm. Also das führt ein bisschen zu so einer Übervorsichtigkeit, weil die Frage ist, oder, Gefährlichkeit, was ist bei 50, bei 51%, bei 80%, also nicht, dass man Gefährlichkeit in Prozent kann messen, aber weißt, 100% ungefährlich ist ja nie jemand.
Also ich meine, in dem Moment, wo man ihn auch jetzt sagt, ja, es besteht eine gewisse Gefährlichkeit.
Aber welche gewisse Gefährlichkeit langt denn, dass
ja,
das
weiss ich nicht, das müsste ja eigentlich der Gutachter dann können
ja, nein, aber formulieren. Aber der Gutachter kann ja nicht sagen, weißt du, in dem Fall ist ja noch nie, der Mann hat ja noch nie etwas Schlimmes gemacht.
Mm-mm.
Er hat einfach Drohungen ausgesprochen.
Mm.
Also dann ist schon die Frage, wie plausibel, also zu wie viel Prozent kann es sein, dass er die Drohungen umsetzt? Und ab welchem Grad von Gewissheit kann man sagen, er muss drin bleiben? Also sagen wir, wenn er sagt, zu 80% macht er das nie mehr, hat man ja immer noch ein Restrisiko von
20. Das ist so. Also es wird, ein Nullrisiko wird es wahrscheinlich nie können geben.
Aber eben wird man dem auch nicht attestieren. Vor allem von seiner Lebensgeschichte her. Also ich habe wirklich Angst um den Klienten, dass man den nie rauslässt, weil man einfach sagt, man kann ihn nicht genügend einschätzen. Und nicht genügend einschätzen heisst, das Risiko ist uns zu hoch.
Also ich bin jetzt extrem gespannt auf das Gutachten, das noch vor Ende Jahr kommen sollte. Weil das Vorabgutachten ist jetzt nicht sehr gut gewesen.
Ich finde, ich komme immer mehr weg von so Abklärungsberichten und Befundberichten zu verlangen. Dort ist einfach die Grundlage zu wenig. Also man hat viel zu wenig Abklärungen, damit man wirklich eine saubere Prognose machen kann. Und dann geht jeder Gutachter ist übervorsichtig und sagt, ich habe zu wenig Grundlagen, ich kann nicht verantworten, dass ich jetzt sage, er ist nicht gefährlich. Und dass du aber dann die negativen Abklärungsberichte und Befundberichte hast, das präjudiziert dann ein Stück weit das Endgutachten. Vor allem, wenn es dann auch noch eine andere Person ist. Mm-hmm. Weil der sagt, ja, da hat es ja schon mal einen Gutachter gegeben. Ja, der hat ja gesagt, er ist gefährlich.
Mm-hmm.
Also du tust dann das Mass für den eigentlichen Gutachter, dass er sagt, ja, ich lasse ihn gleich raus. Obwohl schon mal einer gesagt hat, er ist gefährlich. Auch wenn der nur die Akten studiert hat, ist einfach nochmal die Latte höher. Also ich weiss nicht, ja, ob man mit diesen Ad-hoc-Beurteilungen wirklich irgendjemandem dient. Außer halt bei den klaren Fällen, wo der Staatsanwalt zu wenig Rückgrat hat, um den selber rauszulassen.
Ja, es war einfach ein Versuch. Also ich musste ja alle Möglichkeiten ausschöpfen, die zur Verfügung stehen. Das
ist ja nicht eine Kritik
aber, an dir. Ja. Und das mit dem Gutachten am Anfang von der Strafuntersuchung konnte ich es auch nicht einschätzen. Also insofern, in dem Fall habe ich es eigentlich noch gut gefunden, dass ein Gutachten gemacht wird. Und das war relativ am Anfang schon klar gewesen, und da für mich auch klar gewesen, dass das gemacht werden soll. Nun.
Aber die Frage ist, also ich kenne den Fall ja nicht in jeder Verrichtung, aber unmittelbar ist der doch nicht gefährlich. Es kann sein, dass der in einer neuen Barkonstellation in die alten Muster geht. Aber heute
grundsätzlich ist er nicht gefährlich.
Eben, würde ich jetzt sagen.
In einer absoluten Ausnahmesituation könnte er sein.
Aber das sind wir zwei auch.
Eben, genau das ist auch meine Ansicht. In einer absoluten Ausnahmesituation kann, ja, das heisst, ein Stück weit musst du eine gewisse Risikobereitschaft haben.
Ja.
Sonst müsstest du ja, ich weiss auch nicht, den kannst du nicht jetzt das Leben lang einsperren.
Nein, aber ich habe ein bisschen Angst, weil man irgendwie... Das liegt ja auch an den Geschädigten. Es ist alles derart im Diffusen in dem Fall. Auch weil jetzt die Geschädigte ja auch gewisse psychische Störungen hat, das macht die Gesamtsituation weniger einschätzbar.
Es ist eine Paardynamik da.
Eben, es ist eine Paardynamik von zwei Kriegstraumatisierten. Und, oder weil ja auch die Frau gewisse Wahnvorstellungen hat, das Opfer.
Das weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht.
Ah, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie ist auch kriegstraumatisiert und trägt einen Rucksack mit sich.
Genau.
Und es ist ja nicht so, dass sie macht nicht Aussagen und dann denkst, aha, okay, so ist es gewesen. Sondern du musst es quasi aus ihrer Aussage ein bisschen zusammensetzen. Und das macht das Ganze unberechenbar, wo dann eben auch auf die Prognose von deinem Klient niederschlägt.
Ja.
Aber was ich eigentlich nur wollte sagen, dass die Ad-hoc-Schnellgutachten auf zu wenig Grundlage eigentlich in der Tendenz immer sind, reinbehalten. Da müssen wir mal die Statistiken studieren. Ja. Ich schaue mal, ob es da Statistiken gibt, wie viel Prozent das zu einer Haftentlassung führt und ob das wirklich ein geeignetes Instrument ist, das der Sache dient. Oder ob es nicht einfach die Hürde nochmal erhöht, dass...
Ja, nur in dem Moment, wo ein Klient das Gefühl hat, er ist zu Unrecht im Gefängnis, muss ich als Anwalt versuchen, irgendwelche Mittel auszuschöpfen, damit man ihn könnte wieder rauslassen. Aber ja.
Der Vorteil von diesen Befundberichten ist, dass der Klient das Gefühl hat, es geht jemand, es kommt jemand vorbei. Aber umso mehr ist dann auch der Abfall von der Hoffnung. Oder? Er hat eine Hoffnung, er hebt sich an dem und dann kommt der negative Bescheid. Also das führt dann schon wieder zu einem Wellental, wo nicht einfach leicht zu überwinden ist. Und nur zum Aktionismus zu entfalten, ist vielleicht nicht geholfen.
Nein.
Was ich einfach meine Botschaft ist, dass man genau einmal muss sich überlegen, ob es das wirklich ein Fall ist, wo so ein Kurzgutachten, Schnellgutachten etwas bringt oder nicht.
Ja, in dem Fall würde ich es nach wie vor noch immer machen.
Ja, ich bin ganz bei dir, ja. Ich wollte nur sagen, also es ist keine Sekundenkritik. Meine Botschaft ist einfach, dass man sich das einfach mit einbedenkt, dass bei so Vorgutachten Qualitätskriterien leiden und das allenfalls zu übervorsichtigen Gutachten führt. Übervorsichtige Gutachten sind immer pro Sicherheit und das kann negative Auswirkungen haben auf den tatsächlichen Gutachten. Das Einzige, was ich sage, man muss das einfach bedenken, wenn man so Anträge stellt.